Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Sachsen und Thüringen haben gewählt. Die Ergebnisse haben weit über die Bundesländer hinaus Bedeutung. In beiden Ländern ist die AfD stark. Die besten Aussichten, eine Koalition zu schmieden, hat die CDU. Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass die Regierungsbildung jeweils schwierig wird. Wir schauen zunächst nach Thüringen. Dort hat die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Höcke die Wahl gewonnen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ist damit eine als rechtsextrem eingestufte Partei stärkste Kraft in einem Landtag. Auf dem zweiten Platz liegt die CDU. Die bisherige rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Ramelow ist abgewählt. Und die aktuelle Hochrechnung für Thüringen hat jetzt Jörg Schönenborn aus dem ARD-Wahlstudio.
Die Wählerinnen und Wähler in Thüringen haben die Parteien vor eine harte Prüfung gestellt. Die AfD, mit der niemand zusammenarbeiten möchte, ist stärkste Kraft. Aber nicht nur das, sie ist erstmals mehrheitlich aus Überzeugung und nicht aus Enttäuschung gewählt worden. Und auf 5 von 9 abgefragten Kompetenzfeldern trauen ihr die Wählerinnen und Wähler am meisten zu. Die aktuelle Hochrechnung sieht die Linke weit zurückgefallen, 12,9%. Die AfD gewinnt deutlich hinzu, 32,4, CDU 23,8, leichte Gewinne, SPD 6,2, weiterhin im Landtag vertreten, nicht so die Grünen 3,5, auch die FDP nicht mehr im Parlament 1,2 und das BSW kommt aus dem Stand auf 15,6%, andere 4,4. Im Landtag in Erfurt sind 88 Sitze zu vergeben, Linke 13. Die AfD erzielt mit 31 Sitzen mehr als ein Drittel. Damit die sogenannte Sperrminorität, mit der sie wichtige Entscheidungen verhindern kann. CDU 23, SPD 6, BSW 15 Sitze. Die bisherige Regierung hatte keine Mehrheit, sie wird sie auch künftig nicht haben, aber auch andere Bündnisse sind schwierig. Gesprochen wurde am Wahlabend schon über eine Koalition aus SPD, CDU, SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht. Die würde im Moment die Mehrheit verfehlen, 44 Sitze, 45 wären notwendig. Dann wäre CDU, BSW und Linke ein schwieriges, politisch eigentlich ausgeschlossenes, aber immerhin ein Bündnis mit Mehrheit. Die Wählerwanderung von Infratest DIMAP zeigt, dass die AfD in Thüringen zur extrem hohen Wahlbeteiligung von über 70% beigetragen hat. Sie holt von den Nichtwählern, gewinnt auch von der CDU-Stimmen und von der Linken. Und die einzige Partei, die von der AfD gewinnen kann, ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Auffällig ist, dass die AfD zunehmend nicht mehr wie früher bei mittelalten, sondern auch bei jungen und sehr jungen Wählerinnen und Wählern Punkte macht. Schaut man in Thüringen nur auf die Stimmanteile der 18- bis 24-Jährigen, dann liegt die AfD deutlich vorn, gefolgt von der Linken, dann erst CDU und BSW. In Erfurt hat Gunnar Breske jetzt die Runde der Spitzenkandidaten im Wahlstudio.
Ja, danke Jörg. Bei uns stehen Björn Höcke, Parteichef der AfD, Mario Vogt, der Parteichef der CDU und auch Katja Wolf ist die Parteichefin des Bündnis Sarah Wagenknecht hier in Thüringen. Herr Höcke, Sie sind stärkste Kraft geworden, Sie wollen Ministerpräsident werden, aber die beiden anderen Partner, die theoretisch in Frage kämen, um eine Mehrheit zu bilden, schließen eine Koalition aus. Was machen Sie mit dem Ergebnis?
Nochmal, das ist ein historischer Sieg und die Frage ist, ob man dauerhaft die mit Abstand stärkste Kraft in Thüringen, die Volkspartei Nummer 1, ignorieren kann, die über ein Jahrzehnt jetzt eine positive Wachstumsdynamik hinter sich hat und die immer mehr Wähler anspricht. Ein Drittel der Thüringer Wähler haben der AfD ihre Stimme gegeben, vertrauen uns und wer stabile Verhältnisse für Thüringen will, der muss die AfD mitnehmen. Es führt kein Weg dran vorbei.
Wir haben es gerade gehört, Sie haben eine Sperrminorität im Thüringer Landtag, also eine Zweidrittelmehrheit gegen Sie kommt nicht zustande. Werden Sie davon Gebrauch machen?
Ja, ich möchte mehr den Begriff Gestaltungsminorität in den Vordergrund stellen. Denn wir waren ja nicht die, die blockiert haben. Die AfD ist im Thüringer Landtag seit 10 Jahren immer wieder blockiert worden. Gegen uns wurde die Blockade aufrechterhalten. Und deswegen hoffen wir, diese Blockade lösen zu können und wollen diese Sperrminorität auf keinen Fall missbrauchen, sondern dazu beitragen, dass das Parlament und der Parlamentarismus in Thüringen wieder lebendig wird.
Herr Vogt, Sie sind zweitstärkste Kraft geworden. Sie streben nun eine Koalition mit der SPD, aber auch mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht an. Das gab es noch nie in Deutschland. Wie werden Sie das, trotz der unzähligen Warnungen, die es ja auch aus der gesamten Bundes-CDU durchaus gibt, am Ende erklären Ihrem Bundesvorstand?
Ja, jetzt warten wir erstmal das Wahlergebnis ab, was uns heute dann am Ende erwartet. Klar ist für uns, wir sehen in den herausfordernden Zahlen eine Chance, auch Gespräche zu führen, damit Thüringen zu stabilen Verhältnissen kommt. Aber es geht um Thüringen, es ist meine Heimat und wir Thüringer entscheiden unseren Weg selbst. Und da bin ich mir auch mit Friedrich Merz sehr einig und die Gespräche werden wir jetzt auch führen.
Jetzt haben wir gerade nach der neuesten Hochrechnung gehört, dass momentan auch diese Konstellation keine Mehrheit hätte. Was dann?
Ich glaube, es ist respektvoll, wenn wir jetzt erstmal warten, wie das Wahlergebnis sich dann am Ende darstellt. Und dann gilt es, das zu bewerten. Das werden wir dann in den Gremien tun. Klar ist für die CDU, wir werden die Gespräche führen, weil wir natürlich wollen, dass Thüringen vernünftig regiert wird.
Frau Wolf, Sie sind drittstärkste Kraft geworden aus dem Stand und jetzt fällt Ihnen eine große Verantwortung plötzlich zu. Je nachdem, wie der Wahlabend ausgeht, wir haben das gerade gehört, könnte eine Konstellation, eine Koalition zustande kommen. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?
Genau so, wie wir es von Anfang an gesagt haben. Wir brauchen diesen politischen Wandel, wir brauchen eine neue politische Kultur in Thüringen und wir brauchen natürlich die Chance zu stabilen Mehrheiten. Das war das, was wir immer im Wahlkampf auch entsprechend gesagt und gefordert haben. Für uns ist aber wichtig, dass diese neue politische Kultur selbstverständlich auch bedeutet, dass wir mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen werden.
Dann danke ich der Runde und das war's für den Moment aus Erfurt.
Vielen Dank. Der bisherige Ministerpräsident Thüringens Ramelow räumte die Niederlage seiner Partei Die Linke ein. Er sehe nun die CDU am Zug zu Gesprächen über eine Regierungsbildung einzuladen. Ähnlich äußerte sich der Spitzenkandidat der SPD, Meyer. Bitter ist das Ergebnis für die Grünen und die FDP. Beide werden nicht mehr im Landtag vertreten sein.
Trost spenden im Moment der Niederlage. Die Enttäuschung ist groß bei der Linken in Erfurt. Die Partei von Ministerpräsident Ramelow fährt große Verluste ein. Das Ende der rot-rot-grünen Koalition ist besiegelt. Der Amtsinhaber abgewählt.
Ich habe die Konsequenzen für mich zu ziehen aus diesem Wahlergebnis. Das ist doch selbstverständlich. Der im demokratischen Spektrum, der die meisten Stimmen hat, der muss die Gespräche beginnen, der muss einladen und ich werde alle dabei unterstützen, die helfen, dass wir zu einer demokratischen Mehrheit im Parlament kommen.
Auch die SPD bleibt hinter ihren Ansprüchen zurück. Der Applaus für Spitzenkandidat Meyer täuscht nicht über das schwache Ergebnis hinweg.
Wir hatten es schwer, weil dieser Wahlkampf komplett überlagert war von all diesen geopolitischen, bundespolitischen Themen.
Die Grünen schaffen es nicht erneut ins Parlament, sind sichtbar ergriffen und sprechen sich dennoch Mut zu.
Wir sind nicht schockiert, weil wir wussten, dass es so kommen kann. Wir sind auch nicht enttäuscht, weil dann hätten wir uns ja täuschen müssen im Vorfeld.
Klar, an der 5%-Hürde scheitert die FDP um Spitzenkandidat Kemmerich. Die Liberalen sind damit nicht mehr im Thüringer Landtag vertreten.
In Sachsen hat sich die CDU nach dem Stand der Hochrechnungen als stärkste Kraft behauptet, dicht gefolgt von der AfD. Ob Ministerpräsident Kretschmer seine Koalition mit den Grünen und der SPD rechnerisch fortsetzen kann, ist aber noch nicht sicher. Möglich wäre auch eine Koalition aus CDU, SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und damit noch einmal zu Jörg Schönenborn in Dresden mit den neuesten Zahlen aus Sachsen.
In Sachsen wie in Thüringen hat der erhitzte, polarisierte Wahlkampf zu einer Rekordwahlbeteiligung von wohl über 73% geführt. Auch das hat durchaus politische Kräfte verschoben. Und das sächsische Wahlrecht wird wohl eine Rolle spielen. Danach kommen Parteien unter 5%, auch dann mit all ihren Stimmen ins Parlament, wenn sie in zwei Wahlkreisen direkt Mandate holen. Dazu gleich mehr. Die aktuelle Hochrechnung sieht die CDU knapp vor der AfD, 31,8, AfD 30,7. Die Linke 4,1%, aber mit sehr guten Chancen auf 2 Direktmandate in Leipzig. Die Grünen 5,2%, knapp über der Hürde. Auch sie werden wohl 2 Direktmandate holen, auch wenn das hier nicht relevant wird. Die SPD mit 7,6 beim alten Ergebnis und BSW zieht auch hier mit 12% zweistellig in den Landtag ein. Andere Parteien 8,6, darunter die FDP zwischen 1 und 2%. Im Landtag in Sachsen bleibt die CDU-stärkste Fraktion 42, AfD 40, Grüne 7, SPD 10, BSW 16 und unter der Voraussetzung, dass unsere Einschätzung für die Leipziger Wahlkreise stimmt, Linke 5 Mandate. Damit kann die bisherige Kenia-Koalition zum jetzigen Zeitpunkt mit zusammen 59 Mandaten nicht weiter regieren. Wohlgemerkt, das ist ein Zwischenstand einer Hochrechnung, das kann sich durchaus noch ändern. Dann könnte sich aber, wie auch in Thüringen, die Frage nach einem Bündnis mit dem BSW stellen. Zusammen mit der SPD hätte die CDU hier eine Mehrheit. Das BSW hat auch durch sein Antreten zur erhöhten Wahlbeteiligung beigetragen. Die Wählerwanderung zeigt deutlich, dass sie sich vor allem als eine Art Nachfolge der Linken etabliert. Daher kommt der größte Wählerstrom, fast 80.000 Stimmen, von der CDU gut 40.000 Stimmen, ebenso aus dem Nichtwählerlager mobilisiert, aber auch von AfD und SPD. Die Unterschiede für die Wahl, die Motive für die Wahl des BSW sind vielfältig. Aber zunächst ist es eben auch ein zweistelliges Ergebnis in Sachsen. Hier im Wahlstudio bei Julia Kritian jetzt die Runde der Spitzenkandidaten.
Und ich begrüße den Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, und die beiden Spitzenkandidaten von AfD und BSW, Jörg Urban und Sabine Zimmermann. Herr Kretschmer, das war in Sachsen heute eine Abrechnung mit der Ampel und eine Personenwahl für Sie persönlich als MP. Hat Platz 1 derzeit einen bitteren Beigeschmack für Sie, wenn Sie auf das Erstarken der politischen Ränder schauen?
Ja, es ist die Einschätzung, die wir jetzt aber auch seit mindestens anderthalb Jahren in Deutschland haben. Die Menschen sind unzufrieden mit dieser Regierung in Berlin. Und dass es in Sachsen aber anders ist, dass die Sachsen gesagt haben, das ist unser eigenes Ding. Und das lassen wir uns nicht aus der Hand nehmen. Wir sind ein stolzes Land, wir wollen unseren sächsischen Weg gehen. Und dass die Sächsische Union so viel Vertrauen genießt, das macht mich sehr dankbar, auch demütig, weil ich weiß, sehr, sehr viele Menschen haben mitgeholfen aus allen gesellschaftlichen Schichten, denen wir jetzt auch verantwortungsvoll zusagen werden, mit dem Wahlergebnis umzugehen.
Sie haben immer gesagt, mit den Grünen in Sachsen wollen Sie nicht mehr. Nach der derzeitigen Hochrechnung können Sie mit ihnen auch gar nicht mehr, sondern müssten mit SPD und BSW koalieren. Was hielte BSW und CDU denn überhaupt inhaltlich zusammen?
Das werden wir im Zweifel sehen. Aber jetzt würde ich sagen, atmen wir erstmal alle miteinander durch. Es ist der Wahlabend, der ist auch noch jung. Es wird sich alles zeigen. Am Ende ist es doch so, wenn erwachsene Menschen mit einem guten Willen und vor allen Dingen mit einem gehörigen Portion Demut an die Arbeit gehen und sagen, das Wichtigste ist das Land und die Leute, die hier leben, dann kann man viel gemeinsam erreichen. Das wird bestimmt nicht einfach, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber meine Hand ist ausgestreckt, ich möchte das gern. Ich muss es vorerst einmal mit meiner Partei besprechen. Noch einmal, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen und wir werden sehen, wer das alles auch noch ist.
Frau Zimmermann, das BSW hat ja im Wahlkampf schon Koalitionsforderungen auf den Tisch gelegt. Die betrafen vor allem die Außenpolitik. Jetzt haben Sie mit Michael Kretschmer die Stimme eigentlich aus der Union dann potenziell an Ihrer Seite, die eh am kritischsten war, was Waffenlieferungen an die Ukraine zum Beispiel betrifft. Können Sie da sagen, Haken hinter? Was werden die schwierigsten, die kniffligsten Themen bei Sondierungen und möglichen Koalitionen?
Einmal muss man ja sagen, dass wir da schon ganz eng beieinander sind, Herr Kretschmer und ich. Aber wir werden natürlich dann in den Verhandlungen schauen müssen, ob dann wirklich auch die Bundes-CDU dahinter steht. Und das werden wir dann auch in den Verhandlungen sehen. Für uns ist es wichtig, dass die Themen eben illegale Migration, dass das Thema Bildung auf den Tisch kommt, dass wir in der Gesundheitsversorgung eben endlich mal die Probleme anpacken. Das werden natürlich alles kritische Punkte sein, wo wir verhandeln müssen.
Also auch die Bundes-CDU, die wird da genau zugehört haben, Herr Urban. Die Wähler sprechen Ihnen mehr Kompetenzen zu als bei der letzten Wahl. Die wollen aber gleichzeitig Michael Kretschmer als Ministerpräsident behalten und mit Ihnen will keine der anderen Parteien koalieren. Wie lösen Sie dieses Dilemma auf?
Also wir werden das machen, was wir die ganzen Jahre hier im Sächsischen Landtag gemacht haben. Wir werden diese Regierung vor uns hertreiben. Es ist jetzt abzusehen, dass es wahrscheinlich weitergeht wie bisher. Das heißt, die desaströse Schulpolitik, die Wirtschaftspolitik in Sachsen ist desaströs und auch die innere Sicherheit. Ich bin gespannt, ob es gelingt, die Trendwende zu machen. Wir werden diesen Druck aufrechterhalten. Wir haben jetzt schon im Wahlkampf erlebt, wie das Thema Migration, wo wir seit Jahren eine strengere Politik einfordern, Bewegung bekommen hat durch diesen Druck. Und wir sind jetzt noch stärker und werden natürlich auch im Sächsischen Landtag diesen Druck aufrechterhalten. Unser Land braucht die Veränderung. Mit der Konstellation, wie sie jetzt ist, sehe ich nicht die große Veränderung. Es braucht auch die starke Opposition in Zukunft.
Ja, weiter so geht es sicher nicht, denn diese Koalition, die gab es in der Form noch nicht. Das wird ein neues Experiment, wenn es stattfindet. Vielen Dank und soweit für den Moment aus Dresden.
Vielen Dank. Die größten Verluste hat in Sachsen die Linkspartei zu verzeichnen. Sie scheiterte an der 5%-Hürde und kann allenfalls noch mit Direktmandaten im neuen Landtag vertreten sein. Die Grünen büßten rund ein Drittel ihres Stimmenanteils ein. Die SPD schnitt ähnlich ab wie vor 5 Jahren und holte wieder nur ein einstelliges Ergebnis.
Erleichterung bei der sächsischen SPD. Die Partei steht besser da als in den letzten Umfragen. Den Sprung über die 5%-Hürde schaffen die Genossen deutlich. Zu Jahresbeginn sah das noch anders aus.
Da waren wir bei 3% und haben gedacht, um Gottes Willen. Und deswegen hat es aber nicht geheißen, wir geben auf, sondern wir haben gesagt, wir fassen an und wir machen das gemeinsam und zwar mit euch allen. Und das hat funktioniert.
Auch die Grünen haben es wohl wieder in den Sächsischen Landtag geschafft. Allerdings waren die Erwartungen höher. Die Landesvorsitzende ist den Umständen entsprechend zufrieden.
Dass wir weiter für eine Modernisierung dieses Landes kämpfen werden. Und das ist wichtig, weil wir die einzige politische Kraft sind, die die wichtigen Fragen, die wichtigen Aufgaben dieser Zeit angeht, nämlich den Klimaschutz.
Die Linke liegt unterhalb der 5%-Hürde, hofft aber auf 2 Direktmandate, um doch noch in den Landtag einzuziehen.
Unsere Partei hat in der Vergangenheit schon viele Niederlagen erlebt, konnte sich aber immer wieder aufrappeln. Aber in der Vergangenheit war dafür ein Ausgangspunkt, immer. Unsere Stärke in den neuen Bundesländern im Osten. Diese Stärke haben wir jetzt verloren. Das muss man ganz klar und deutlich feststellen.
Für die Linkspartei in Sachsen ist spätestens jetzt klar, sie brauche einen Neuanfang.
Für die Parteien der Ampelkoalition im Bund sind die Landtagswahlen eine schwere Schlappe. SPD-Generalsekretär Kühnert kündigte an, seine Partei werde sich in der Koalition stärker profilieren. Bei der FDP sprach Generalsekretär Gierserei von Rückschlag und Ansporn zugleich. Markus Preis in Berlin. Welche Auswirkungen haben jetzt die beiden Landtagswahlen auf die Bundespolitik?
Ich denke, die wichtigste Erkenntnis für alle ist wirklich eindeutig, dass die deutsche Parteienlandschaft in Bewegung bleibt, dass es hier kein Zurück gibt zu Schwarz-Gelb und Rot-Grün. Diese Zeiten kommen so nicht nochmal. Man muss sich auf neue Konstellationen einstellen. Und alle Parteien registrieren sehr genau, dass die AfD eben nicht mehr nur eine Protestpartei ist, sondern dass ihr von den Wählern wirklich auch Kompetenzen zugestanden werden. Jetzt erwartet niemand ähnliche Ergebnisse wie in Thüringen und Sachsen der AfD auch im Bund. Und trotzdem wird man sich sehr genau überlegen, wie man dieses Szenario bei der Bundestagswahl heute genau in 13 Monaten vermeiden kann. Denn den Rettungsanker, sage ich mal, BSW, nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht, das hat man ja auf Bundesebene als Koalitionspartner ausgeschlossen. Und man sieht in Thüringen und Sachsen, dort ist es sehr, sehr wichtig.
Sie sagen es, die Ampelparteien hat es besonders schwer getroffen. Zeichnen sich denn Konsequenzen ab?
Naja, die Ampelparteien merken natürlich, dass sie jetzt ganz, ganz schnell handeln müssen. Das ist ja eine Rhetorik, die man immer an solchen Wahlabenden hört. Aber die Vertreter, mit denen wir sprechen konnten, da merkt man auf jeden Fall, das Thema Asyl, Migration und auch innere Sicherheit muss ernster genommen werden. Es gibt ganz klare Aussagen, die ich heute gehört habe, wo es hieß, das Paket, was man in der vergangenen Woche vorgestellt hat, das muss jetzt schnell und ohne weitere Geräusche verabschiedet werden. Und dann wird es sicher irgendwann auch noch mal eine Personaldebatte geben. Die Zustimmungswerte zu Olaf Scholz sind sehr, sehr schlecht, jetzt auch bei den Befragungen, die es wieder rund um die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gab. Noch wird diese Debatte in der SPD nicht geführt, aber wenn bei der Landtagswahl in Brandenburg in 3 Wochen das auch schief geht, dann wird sicher das Thema auch noch mal aufgemacht.
Danke, Markus Preis in Berlin. Und weitere Informationen und Analysen zu den Landtagswahlen gibt es im Anschluss an diese Sendung bei Tagesschau 24, dem Nachrichtenkanal der ARD, sowie rund um die Uhr bei tagesschau.de. Gut eine Woche nach dem Messeangriff ist in Solingen der Opfer gedacht worden. An der Trauerfeier nahmen unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz teil. Steinmeier räumte Versäumnisse ein, die nun aufgeklärt werden müssten. Der Staat habe sein Versprechen auf Schutz und Sicherheit nicht vollständig einhalten können. Bei dem mutmaßlich islamistischen Angriff waren 3 Menschen getötet worden. Israels Armee hat im Gazastreifen 6 Geiseln tot aufgefunden, die im vergangenen Oktober von der Terrororganisation Hamas verschleppt worden waren. Die Leichname sollen nach Israel gebracht werden. Dort wächst der Druck auf Regierungschef Netanyahu. Israelische Gewerkschaften haben für morgen zu einem Generalstreik aufgerufen. Sie fordern ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der verbliebenen Geiseln.
Noch am Donnerstag standen Rachel und John mit anderen Geiselangehörigen an der Grenze zu Gaza und versuchten über Lautsprecher ihrem 23-jährigen gekidnappten Sohn Mut zuzurufen. Wir lieben dich. Bleib stark. Überlebe. Heute ist klar, Hersch ist tot und mit ihm 5 andere Geiseln. Sie wurden aus einem Tunnel in Rafah geborgen. Laut Angaben der israelischen Armee lebten sie noch kurz bevor sie gefunden wurden. Der Tod der Geiseln sorgt in Israel für einen Aufschrei. 3 von ihnen standen auf der Liste derer, die bei einem Geiselabkommen hätten freikommen sollen. Die Verhandlungen darüber stocken seit Monaten. Premierminister Netanyahu dazu: Die, die Geiseln töten, wollen kein Abkommen. Doch viele Angehörige machen Netanyahu verantwortlich. Denn er und sein Kriegskabinett hatten den Abzug von Truppen aus Gaza ausgeschlossen. Und das, obwohl Teile von Israels Sicherheitsbehörden einen Rückzug als vertretbar bezeichnen. Ein Deal wäre damit eventuell möglich. Für morgen wurde ein Generalstreik aus Solidarität mit den Geiseln angekündigt.
In der Ukraine sind bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Kharkiv mehr als 40 Menschen verletzt worden. Auch die russische Seite meldet massive Drohnenangriffe auf ihr Staatsgebiet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden fast 160 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Ziele waren demnach hauptsächlich Kraftwerke und Raffinerien. Im Großraum Moskau brannte es zeitweise in einer Raffinerieanlage. In Polen ist mit Gedenkveranstaltungen an den deutschen Überfall vor 85 Jahren erinnert worden. Präsident Duda forderte erneut Entschädigungszahlungen für die deutschen Verbrechen. Einen anderen Schwerpunkt setzte Ministerpräsident Tusk. Er betonte mit Blick auf die NATO, der Tag zeige, wie wichtig ein starkes Bündnis sei. Am 1. September 1939 hatte die deutsche Wehrmacht Polen angegriffen und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Zum Sport. Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen den SC Freiburg gewonnen. Das Team von Trainer Kompanie schlug die Breisgauer mit 2:0. Zuvor setzte sich Heidenheim 4:0 gegen den FC Augsburg durch.
Heidenheim feiert einen verdienten Sieg gegen Augsburg. Bereits in der 9. Minute gehen die Schwaben durch einen Handelfmeter in Führung. Der erst 18-jährige Paul Wanner verwandelt souverän zum 1:0. Die Gäste in Weiß kommen zwar wie hier durch Schlotterbeck zu guten Möglichkeiten, bleiben aber glücklos im Abschluss. Der FCH dagegen deutlich effizienter. Leo Sienza mit dem 2:0 nach einer halben Stunde. Auch nach der Pause Augsburg mit viel Ballbesitz und Spielanteilen. Die Tore schießt aber nur der Conference League-Teilnehmer von der Brenz. Adrian Beck erhöht in der 69. Minute auf 3:0. Immer wieder ausverkauften Stadion auf dem Schlossberg. Kurz darauf trifft der eingewechselte Maximilian Bräunig zum 4:0 Endstand. Augsburg kassiert die erste Saisonniederlage. Dem ersten FC Heidenheim gelingt ein Traumstart mit dem 5. Sieg im 5. Pflichtspiel.
Bei den Paralympischen Spielen in Paris konnte sich das deutsche Team heute über Doppelbronze und 2x Gold freuen. Auf den 3. Platz schafften es die Bahnradherren im Tandem und der Mixzweier der Ruderer. In den Schwimmwettbewerben gewannen Josia Topf und Tanja Scholz Gold.
Sie konnte es nicht fassen. Tanja Scholz gewann die erste Goldmedaille für Deutschland und das über 150 Meter Lagen auf der Freistilstrecke, zeigte die Querschnittsgelähmte einen beherzten Schlusssport und belohnte sich mit paralympischem Gold. Und wenig später gleitete Josia Topf durchs Wasser, auch er über 150 Meter Lagen und auch er gewann Gold. Für den 21-Jährigen hier links sein größter Erfolg. Bronze für den sehbeeinträchtigten Thomas Ulbricht hier rechts und Pilot Robert Förstemann. Mit ihrem Bahnrad-Tandem mussten sie sich im Zeitfahren über 1000 Meter nur den Duos aus Großbritannien geschlagen geben. Für Förstemann ist es nach olympischem Bronze im Teamsprint die erste paralympische Medaille. Ebenfalls Bronze gewannen Hermine Grumbein und Jan Helmich im Mixzweier über 2000 Meter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 2. September.
Heute Nacht gibt's im Süden und Südwesten einige Schauer und Gewitter, sonst oft sternenklar. Der Tag beginnt meist sonnig, im Südwesten allerdings schon mit Schauern, später dann auch andernorts dickere Quellwolken, die Schauer und Gewitter bringen. Punktuell sind auch Unwetter durch Starkregen und Sturmböen möglich. Zwischen Ostsee und Erzgebirge bleibt es sonnig und trocken. Im Westen heute Nacht teilweise tropisch warm, in Mecklenburg dagegen stellenweise unter 10 Grad. An der Ostsee morgen um 20 Grad, sonst verbreitet sommerlich warm, mancherorts auch knapp über 30 Grad.
Um 21.55 Uhr hat Jessi Wellmer in einem Tagesthemen-Extra die neuesten Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und ein Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmer zur schwierigen Regierungsbildung in Sachsen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.